Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es darum, ist ein Sonderbau eine Gefahr? Und was bedeutet das? Was ist ein Sonderbau? Wie ist damit umzugehen? Darum geht es in dieser Episode. Was ist ein Sonderbau? Nun, das ist im Baurecht ganz klar definiert. Ich habe jetzt hier die Bayerische Bauordnung und da gibt es eben diesen Sonderbau, oder nicht diesen Artikel zum Sonderbau, aber eben diesen Artikel Nummer 2 Absatz 4 und da drin ist definiert. Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen. Und diese Tatbestände, das sind insgesamt 20 Stück mit noch ein paar entsprechenden Unterpunkten und die lese ich dir jetzt nicht vor. Weil wir machen hier kein betreutes Vorlesen in diesem Kanal und in diesem Podcast und das ist sicherlich auch nicht das, warum du den Kanal hier abonniert hast. Übrigens, falls du es noch nicht getan hast, spätestens jetzt Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben und mir gerne auch noch einen Kommentar dazu dalassen, beziehungsweise den Podcast abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Also, was hat es denn mit diesem Sonderbau so auf sich und wie ist mit diesem ganzen Thema umzugehen? Ein Sonderbau, wie es der Name schon sagt, ist eben ein besonderer Bau. Es gibt die Standardbauten, dafür sind die Landesbauordnungen ausreichend gut mit Artikeln und Anforderungen bestückt, um baurechtlich und brandschutztechnisch einen Standardbau so durchplanen zu können, dass das Ganze funktioniert und dass das Gebäude nicht gefährlich wird. Ein Sonderbau heißt nicht automatisch, dass das Gebäude super gefährlich ist, sondern Sonderbau bedeutet letzten Endes, der Gesetzgeber hat verschiedene Kriterien erkannt und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann will der Gesetzgeber haben, dass sowohl die Standsicherheit als auch der Brandschutznachweis als auch das gesamte Gebäude bzw. die jeweilige Nutzungseinheit einfach nach dem Vier-Augen-Prinzip nochmal geprüft werden, damit da nicht aus Versehen irgendein Mist gemacht wird. Und diese Kriterien, also diese 20 Sonderbaukriterien, beziehungsweise sind ja ein paar mehr, aber da sind noch ein paar Unterpunkte drin, diese Sonderbaukriterien beziehen sich im Wesentlichen auf 4 Kategorien, nämlich zum einen ein Gebäude, das besonders hoch ist, ein Gebäude, das eine ganz besonders große Bruttogrundfläche hat, beziehungsweise das von der Bruttogrundfläche her ein gewisses Mindestmaß überschreitet. Ein Sonderbau hat entweder eine ganz bestimmte, eine sehr hohe Anzahl an Personen, die in dem Gebäude drin sind, oder ganz besonders schutzbedürftige Personen, wie zum Beispiel Kinder und Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter. Oder es gibt irgendwelche anderen Gefahren, wie zum Beispiel besondere Brand- oder Explosionsgefahren in dem Gebäude. Und da will einfach der Gesetzgeber haben, dass das gesamte Gebäude im Bauantragsverfahren und in der Baustatik und in dem im Brandschutznachweis nochmal gesondert betrachtet wird. Also ein Sonderbau ist nicht zwangsläufigerweise ein gefährliches Gebäude, weil gefährliche Gebäude dürften ja letzten Endes oder würden sowieso nicht errichtet werden. Also zumindest nicht, wenn sie genehmigungskonform errichtet werden, dann darf ein Gebäude per se ja nicht gefährlich sein. Aber man muss mit den besonderen Gefährdungen, die sich aus dieser Größe, aus der Höhe des Gebäudes oder aus dem Personenkreis, die dieses Gebäude benutzen, daraus können sich eben gewisse Gefährdungen ergeben. Und dann muss eben durch das Vier-Augen-Prinzip und durch den qualifizierten Brandschutznachweis muss eben sichergestellt werden, dass das Gebäude nicht gefährlich wird. Also zum Beispiel, wenn wir eine sehr hohe Anzahl an Personen in dem Gebäude drin haben, dann müssen die Rettungswege ausreichend kurz sein und die Rettungswege müssen vor allem auch ausreichend breit sein, damit diese hohe Anzahl an Personen auch wirklich das Gebäude innerhalb ausreichend kurzer Zeit verlassen kann. Oder ein Gebäude, das besonders hoch ist, wie zum Beispiel ein Hochhaus, ist ja per se auch nicht gefährlich, sondern da können gewisse Gefährdungen daraus abgeleitet werden, wenn eben bauliche und anlagentechnische Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Beziehungsweise im Umkehrschluss, man erkennt diese Gefährdungen und baut das Gebäude so und stattet es so mit technischen Anlagen aus, dass es eben nicht gefährlich ist. Sonst gäbe es ja keine Hochhäuser. Es gäbe auch keine Schulen, es gäbe keine Versammlungsstätten, es gäbe keine Alten- und Pflegeheime, es gäbe keine Krankenhäuser, wenn die Gebäude gefährlich wären. Das ist also spätestens jetzt wird es, glaube ich, klar, dass eben nicht das Gebäude per se gefährlich ist, sondern dass aus dieser Besonderheit, die dieses Gebäude so mit sich bringt, gewisse bauliche und anlagentechnische Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass es nicht gefährlich ist. Ja, und diese anderen Gefahren, die ich jetzt hier mal als separaten Punkt mit hinzugenommen habe, also besondere Brand- und Explosionsgefahr, ja, wo hat man das? Das hat man zum Beispiel in Raffineriebetrieben oder man hat das in Sägewerken, wo halt einfach sehr schnell, wenn hier mit Holzstäuben und Sägemehl und so weiter umgegangen wird oder sich das auf den Maschinen entsprechend anlagert, wenn da eine Maschine überhitzt und der Brand sich dann ausbreiten kann innerhalb kürzester Zeit, weil überall brennbares Material in feinster Verteilung rumliegt, ja, dann ergibt sich daraus schon rein aus der Logik her, dass man da ganz bestimmte brandschutztechnische Anforderungen erfüllen muss, dass dieses Gebäude insgesamt nicht gefährlich wird. Es ist auch nicht unsere Aufgabe als Brandschutznachweisersteller und unsere Aufgabe als Prüfsachverständige zu verhindern, dass der Bauherr die Nutzung, die er eben braucht, um seine Güter herzustellen oder zu lagern, ihn daran zu hindern. Also das ist ja völliger Schwachsinn. Man kann jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt keine Sägewerke mehr bauen, nur weil anhand von diesen Stäuben und Sägemehl und dieser extrem hohen Anzahl und Menge an brennbaren Baustoffen, das ist so gefährlich, das wollen wir nicht mehr haben. Wir müssen als qualifizierte Planer und als Prüfsachverständige dafür sorgen, dass, obwohl das Gebäude eben diese Nutzung hat, die der Bauherr haben möchte und haben muss, müssen wir dafür sorgen, dass das Gebäude nicht gefährlich wird. Und deswegen hat der Gesetzgeber eben sich was Geschicktes einfallen lassen, nämlich diesen Katalog an Sonderbaukriterien, die abgeklopft werden müssen. Bis auf diesen einen Punkt ist der nahezu abschließend. Also man kann wirklich diese ganzen Kriterien, die dort in dem Artikel in der Landesbauordnung drinstehen, kann man wirklich ganz präzise abklopfen. Und wenn die jeweilige Nutzung unterhalb von diesen Schwellenwerten, die dort genannt sind, also zum Beispiel die Personenanzahl für eine Versammlungsstätte, ob es eine Versammlungsstätte ist, ja oder nein, das kann man und darf man als Bauherr ganz präzise ausnutzen, um dann eben sein Gebäude entweder in einen Sonderbaustatus hochzuheben oder eben den Schwellenwert genau zu unterschreiten. Es gibt allerdings noch einen Passus, also das sind sozusagen ähnliche Gefährdungen, die dazu führen können, dass ein Gebäude in den Sonderbaustatus gehoben wird. Und das ist quasi so eine Art Rückfallebene, die sich der Gesetzgeber gelassen hat, um eben ja festlegen zu können oder die Möglichkeit haben zu können, ein Gebäude in einen Sonderbau einzustufen, auch wenn die Kriterien jetzt nicht in den vorhandenen Katalog reinpassen. Man kann jetzt nicht als Gesetzgeber quasi in die Glaskugel reinschauen und kann sagen, ja, in Zukunft werden diese und jene Nutzungen dann entstehen und weil wir so schlau sind als Gesetzgeber, legen wir dafür für Nutzungen, die es jetzt quasi abgeschlossen so für sich quasi noch gar nicht gibt, legen wir jetzt schon mal fest, dass das ein Sonderbaukriterium ist, sondern das bedarf dann sozusagen der qualifizierten Beurteilung des Nachweiserstellers und des Entwurfsverfassers in Abstimmung mit dem Bauherrn zu sagen, lieber Bauherr, das, was du da jetzt vorhast, ist zwar in dem Katalog der Sonderbaukriterien nicht abschließend drin erkennbar, aber weil wir eine besondere Gefährdung haben aus diesen und jenen Gründen, die sich auf die Anzahl der Personen auswirkt oder weil du irgendwelche Stoffe einzeln lagerst, die vielleicht, wenn sie dann zusammenkommen, dann trotzdem zu einer erhöhten Brand- und Explosionsgefahr führen. Also für solche Situationen gibt es eben diesen einen Punkt in der Bayerischen Bauordnung, dass ein Gebäude, obwohl es diese Kriterien noch nicht abschließend erfüllt, trotzdem als Sonderbau eingestuft wird. Wichtig ist mir an dieser Stelle nochmal zu betonen, es ist nicht die Aufgabe des Brandschutznachweiserstellers, krampfhaft nach Argumenten zu suchen, um ein Gebäude in den Sonderbaustatus reinzuheben, nur damit er eben eine bauaufsichtliche Prüfung erzwingt oder den Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverständigen prüfen lässt. Achtung, das ist nicht unser Job. Klar kann ich jetzt als Prüfsachverständige sagen, super, macht einfach laute Sonderbauten, schickt mir die Aufträge und dann habe ich jede Menge zu tun. Damit ist dem Bauherrn nicht geholfen. Wenn du als Brandschutznachweisersteller nicht ausreichend sattelfest bist, um deinen Brandschutznachweis zu machen und ohne, dass du nach dem Vier-Augen-Prinzip quasi dem Bauherrn sagen kannst, den Nachweis kann ich verantworten, der Nachweis ist vollständig, der Nachweis ist richtig, der passt genau für dein Gebäude, er erfüllt sämtliche bauordnungsrechtlichen Kriterien, ich brauche keinen Prüfsachverständigen, der nochmal drauf guckt, dann ist es okay. Und wenn du dieses Selbstbewusstsein nicht hast und wenn du vielleicht an deiner eigenen Qualifikation in dieser jeweiligen Situation zweifelst, naja, dann hinterfrag mal, ob du auf der einen Seite wirklich geeignet bist, den Job zu machen. Das ist die eine Frage, die du dir stellen kannst. Und wenn du die positiv beantwortest, weil du sagst, ja, bin ich auf jeden Fall, ich bin nur in dieser einen Situation, bin ich mir unsicher, ja, dann buch halt die eine oder andere Fortbildung oder such mal den auf privatrechtlicher Ebene den Kontakt zu einem Prüfsachverständigen und lass dich dann da an dieser Stelle nochmal beraten, wenn du da gewisse Unsicherheiten hast. Und mach nicht den Mist und mach nicht diesen Fehler, einfach krampfhaft zu versuchen, das Gebäude in ein Sonderbaukriterium reinzuzwingen, weil du den Bauherrn damit Kosten aufzwingst, die er nicht haben muss, die er nicht will und die nur sein Budget belasten. Unsere Aufgabe als qualifizierte Planer und als Prüfsachverständige ist, für den Bauherrn zu arbeiten, damit er erstens möglichst schnell zu seiner Baugenehmigung kommt, zweitens möglichst wirtschaftlich bauen kann und hinterher ein Gebäude hat, das er so nutzen kann, wie er das braucht. Das ist unser Job und wir sind nicht der verlängerte Arm der Bauaufsicht, der krampfhaft versucht, jedes Gebäude in irgendwie ein Sonderbaukriterium reinzubringen, nur um ein Vier-Augen-Prinzip zu erzwingen. So viel Selbstbewusstsein müssen wir als Planer haben, dass wir das Ganze auch so planen können, dass das Vier-Augen-Prinzip möglich wäre, auch wenn es nicht zwingend erforderlich ist. Das ist mein Anspruch und hoffentlich auch dein Anspruch. Und ja, ich hoffe, dass dieser Impuls jetzt für dich vielleicht auch nochmal so ein bisschen ein Zündfunke, ein bisschen ein Ansporn gewesen ist, da etwas mehr Ehrgeiz in deine eigene fachliche Qualifikation reinzulegen, um eben an der Stelle sattelfester zu werden, was das jeweilige Kriterium oder beziehungsweise was den jeweiligen Brandschutznachweis für deine Bauvorhaben so anbelangt. Wenn du mich als Prüfsachverständigen brauchst, weil du einen Sonderbau hast oder ein Gebäude der Gebäudeklasse 5 oder eine Mittelgarage oder Großgarage, dann gehe jetzt auf www.tob-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch, dann nehmen wir Kontakt zueinander auf und dann wird der Brandschutznachweis dann auch geprüft, vorausgesetzt, dass diese Kriterien erfüllt sind. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.
Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Diesem 45-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt, und zwar egal, ob du uns für die Planung des Brandschutzes für dein Gebäude brauchst oder ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung eines Brandschutznachweises haben willst. In unserem Gespräch lernst du die Chancen und Risiken für dein Projekt kennen und wir zeigen dir, wie du die Kontrolle über die Kosten für den Brandschutz und die Termine bekommst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Je früher du uns in die Planung oder Prüfung des Brandschutzes für dein Gebäude einbindest, umso eher bekommst du über Folgendes die Gewissheit: einen maßgeschneiderten Brandschutz für dein Gebäude, die Einhaltung der Termine und die Einhaltung der Kosten. Also, Gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.